Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr mich ein zweites Mal eingeladen habt und für das Vertrauen, was ihr mir entgegenbringt, dass ich heute Morgen auch wieder etwas zu euch sagen darf. Worum es geht, seht ihr schon hinter mir an der Wand. Ich darf erstmal noch Grüße mitbringen von den Geschwistern aus Monheim-Baumberg. Die wissen, dass wir heute Morgen hier sind, meine Frau Eva und ich, und denken an uns auch heute Morgen und haben mir Grüße aufgetragen an die Geschwister hier in Refrath. Bin ich auf dem Kabel gestiegen? Oder? Ja, das ist wieder der Technikeffekt hier. So, da ist es wieder. So, es geht um Habakuk. Erstmal eine Frage an euch. Wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt über einen kleinen Propheten gehört? Oder ich frage mal, in den letzten 12 Monaten irgendeine Predigt über einen kleinen Propheten? Dort hinten zaghaft eine Hand, hier auch. Aber im Internet, ja. Also die werden eher weniger beackert, so in den Gemeinden. Und deswegen, wenn man in eine Gemeinde kommt, wenn ich sage, ich möchte was über Habakuk sagen, da kommt man meistens nicht ins Gehege. Das wird jetzt nicht gerade in der Bibelstunde betrachtet oder ist auch nicht so ganz im Fokus dieser alttestamentlichen kleinen Propheten. Aber mich hat dieser Prophet Habakuk angesprochen, nachdem ich an 2 verschiedenen Terminen aus dem Kapitel 2 und Kapitel 3 etwas gehört habe, eine Anwendung eines Bruders. Und das war für mich Anlass, mich auch einmal ein bisschen mehr mit diesem Buch zu beschäftigen. Er hat nur 3 Kapitel, ist also relativ überschaubar. Aber er ist eine Perle, will ich mal sagen, unter den kleinen Propheten. Und ich möchte heute versuchen, euch so ein bisschen mit reinzunehmen, diesen Schatz zu heben, diese ja, Begeisterung mitnehmen zu können in der Predigt. Und das gelingt nicht immer, aber ich hoffe, wir werden heute so die Grundzüge dieses Buches einfach mal durchnehmen können. Ich werde nicht in jedes Detail hineingehen können, dazu ist es einfach zu wenig Zeit. Aber dass ihr einfach auch begeistert werdet von diesem alttestamentlichen Buch und vielleicht angeregt werdet, euch damit mehr zu beschäftigen. Als erstes Mal habe ich das Ganze überschrieben, Gottes verändernde Kraft im Leben Habakuks. Wir haben eben in diesem Lied auch etwas gesungen von dieser Freude im Glauben, dieser Majestät, der wir nachfolgen, Jesus Christus. Und diese Begeisterung und dieses Ergriffenwerden von Gottes Kraft, von seiner verändernden Macht, auch das finden wir im Leben des Habakuks. Wir werden am Ende der Stunde daran ankommen, worin denn diese verändernde Kraft bestand beim Habakuk. Und natürlich ist es nicht nur so, dass es für Habakuk damals galt, sondern natürlich wollen wir das auch auf uns übertragen in der heutigen Zeit. Und das Buch ist ja schon relativ lang her, dass das geschrieben wurde, schon über 2700 Jahre oder 2600 Jahre. Und das ist schon eine lange Zeit und trotzdem haben diese alttestamentlichen Schriften auch uns heute noch etwas zu sagen. Ich habe mal eine These hier aufgestellt. Wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir Jesus Christus haben, gibt es keine Probleme mehr in unserem Leben. Hier wird schon der Kopf geschüttelt. Nein, überhaupt nicht. Natürlich wird das immer so auch ein bisschen gesagt, wenn du Probleme hast im Leben, komm zu Jesus Christus, bring ihm dein Leben und du wirst errettet werden. Du wirst sorgenlos und du wirst auch ewiges Leben geschenkt bekommen. Natürlich, wunderbar, diese Wahrheiten, und das ist auch etwas, was unser Herz erfreut und erwärmt. Aber wenn wir Christ werden, dann haben wir vielleicht auf einmal Probleme am Bein, die wir sonst normalerweise gar nicht hätten als Nichtchristen. Plötzlich treten ganz neue Dinge in unserem Leben auf, über die wir uns vorher vielleicht überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Und so werden wir also auch mit Dingen konfrontiert, auch als Gläubige, wo wir schon mal vor Bergen stehen oder vor schwierigen Situationen in unserem Leben, wo wir eben nicht einfach sagen können, wenn ich Jesus Christus habe, gibt's keine Probleme mehr. Ist alles nur noch eitel Sonnenschein. Mit Sicherheit nicht. Denkt man mal nur an die verfolgten Christen in Ländern, wo eben das nicht so möglich ist, frei seinen Glauben zu bekennen und auszuleben. Die hätten die Probleme nicht, wenn sie nicht gläubig wären. Und das trennt Familien. Da werden Familienväter inhaftiert oder teilweise noch schlimme Repressalien erdulden müssen, Geschwister, die in solchen Ländern leben. Also es gibt durchaus Dinge in unserem Leben, auch als Christen, wo es nicht nur immer glatt läuft und wo nicht immer alles nur einfach ist. Das ist uns auch nicht verheißen, weder im Alten noch im Neuen Testament. Wenn wir Gott nachfolgen, ist alles nur toll und wunderbar. Also diese These stimmt nicht ganz. Und so ging es eben auch dem Habakuk in seinem Leben. Ein paar wichtige Informationen über Habakuk und sein Leben einfach mal, bevor wir einsteigen in dieses Buch. Habakuk lebte Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus, also so in der Zeit 605, 610. Da sind auch die Dinge, die dann in seinem Buch zum Vorschein kommen. Eine ganz schwierige Zeit für die Geschwister dort in Israel. Josia und Joachim waren Könige in Israel. Erst Josia, der eigentlich noch ein König war, der versucht hat, Gott nachzufolgen, aber Joachim da nicht mehr so sehr. Zeitgenosse von Habakuk war auch der Prophet Jeremia, dass wir das so ein bisschen auch einordnen können von den anderen Propheten. Und in Israel bestand eine große moralische Not, ein Verfall, ein Sittenverfall, ein Verfall, Gott nachzufolgen. Und die Israeliten waren auf ganz anderen Wegen unterwegs. Seine Person selber, wir wissen eigentlich recht wenig über Habakuk. Sein Name übersetzt heißt halt Umarmer oder Ringen. Wir kommen gleich im Laufe der Predigt nochmal so ein bisschen drauf zurück, welche Bedeutung dieser Name hat und welche geistliche Anwendung wir damit verbinden können. Eventuell war er ein Priester, aber da hört eigentlich unser Wissen über diesen Mann Habakuk schon auf. Warum nenne ich dieses Buch eine Perle unter den kleinen Propheten oder überhaupt unter den Propheten? Es gibt eine große Besonderheit hier bei dem Buch Habakuk. Habakuk geht nämlich ganz anders daran. Normalerweise überbringen die Propheten des Alten Testaments Informationen von Gott an das Volk. Das war ihre Aufgabe und meistens waren das keine angenehmen Botschaften, die sie weitergeben mussten, denn meistens war es so, dass es um Zurechtbringung des Volkes ging, von falschen Wegen, Gerichtsankündigungen Gottes. Und beim Habakuk ist es andersherum. Habakuk ist jemand, der auf Gott zugeht. Es ist nicht so, dass Gott ihn anspricht und sagt, so Habakuk, jetzt bring diese Botschaft dem Volk Israel, sondern nein, Habakuk ist jemand, der mit Gott über Menschen spricht, über sein Volk redet. Er ergreift die Initiative und geht auf Gott zu. Und das ist im Grunde das Besondere auch hier an diesem Buch, dass hier ein Dialog entsteht zwischen dem Habakuk und Gott. Und Habakuk spricht Gott an über Menschen. Und oft ist es halt so, wie ich es hier stehen habe, das Strafgericht wird angekündigt durch die anderen Propheten. Habakuk aber rief nach Gottes Schiedsspruch. Wir werden gleich beim Lesen der ersten Verse sehen, worum es da geht. Habakuk spricht Gott an, weil er sagt, greif ein, tu irgendetwas. Also von der Gewichtung und Lagerung ist dieses Buch Habakuk ein bisschen anders als die anderen Bücher der Propheten. Wenn ihr das Buch jetzt aufgeschlagen habt, möchte ich mit euch mal die ersten vier Verse im ersten Kapitel lesen, wo wir einen Blick tun dürfen in das Herz oder das Gemüt von Habakuk. Ab Vers 1. Der Ausspruch, welchen Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? Und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt nimmermehr hervor, denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verdreht hervor. Wie lange, Gott, habe ich zu dir gerufen? Und du hörst nicht. Dieses Rufen ist tatsächlich auch ein Schreien, wenn man das von der Wortbedeutung nimmt. Ein Schreien zu Gott. Ich sehe das, was in meinem Volk hier um mich herum passiert. Dieses Abfallen von Gott, dieses den weltlichen Göttern nachfolgen, dieses sich abwenden von den Wegen Gottes. Und es schmerzt mein Herz und ich schreie zu dir, Gott, wie lang wirst du dir das Ganze noch ansehen? Warum handelst du nicht? Warum greifst du nicht ein? Tu etwas, damit dein Volk wieder auf die rechte Bahn zurückfindet. Und es quält ihn, wenn er sich beschäftigt mit der Situation seines Volkes. Er hätte ja sagen können, naja, ich bin ja ein gottesfürchtiger Mann, ich achte auf Gott, was die anderen machen, ist ihre Sache. Nein, so war er nicht gestrickt, sondern er hatte wirklich eine Not auf dem Herzen, weil das Volk Israel abgefallen war von Gott. Und er ruft zu Gott und sagt, jetzt antworte endlich, tu etwas, rede mit mir, ich schreie zu dir und ringe im Gebet mit dir, aber ich kriege keine Antwort. Ich weiß nicht, was du tun wirst. Sag mir bitte, wie es weitergehen soll. Ich sehe nur Unrecht um mich herum und die Reichen im Volk verdrehen alles und die Richter im Volk, die eigentlich nach Gottes Wort und der Grundlage, die wir haben, Recht sprechen sollen, die verdrehen das Recht. Sie nutzen es für ihre eigenen Vorteile. Tu etwas und greif endlich ein. Also er war stark belastet und er war angegriffen über das, was passiert in seinem Volk. Es war eine gewisse Verwirrung in seinem Herzen, weil Gott nicht antwortet und eingreift. Und die Klagerufe, die er dort hat, sind menschliche Fragen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, Herr. Wie soll das enden, wenn das Volk weiter so diesen Weg geht? Und die Antworten, die er dann bekommt, die wir dann im weiteren Verlauf dieses Buches sehen, sind im Grunde göttliche Vollmachten. Wie Gott handelt, ist seinem souveränen Handeln überlassen. Und das ist vielleicht auch oft anders, als wir es erwarten. Und vielleicht erlebst du auch in deinem Leben Situationen, wo du zu Gott rufst, wo du fragend bist vor Gott und Gott scheint nicht zu antworten. Er lässt uns zappeln. Und es dauert vielleicht Wochen, Monate, vielleicht auch noch länger, bis wir Antworten auf Fragen bekommen, die unser Herz bewegen. Und das ging ja nicht nur dem Habakuk so, auch ein Asaf, wenn wir die Psalmen sehen, hat solche Zeiten durchgemacht, ist uns aufgeschrieben im Wort Gottes, dass auch Glaubensmänner Zeiten hatten, wo sie ja in Aufruhr waren. Verwirrung war bei ihnen, weil sie nicht verstanden, wie es jetzt weitergehen soll, was Gott mit ihnen vorhat. Und dem Volk. Aber Gott ist souverän in seinem Handeln und das sehen wir auch hier im Leben Habakuks. Er hatte ein Problem, was er festmachte an seinem Volk. Und wir sehen hier diesen moralischen Werteverfall im Zeitgeist, der sich breit gemacht hatte, die Anpassung an das Weltliche, die Lauheit, Trägheit, die Unverbindlichkeit und Gleichgültigkeit, die Verflachung, die in seinem Volk bestand. Und wenn wir diese Begriffe hören, dann mag der eine oder andere sich vielleicht auch erinnert fühlen an den Zustand der Menschen heute. Und ich will noch ein Stück weiter gehen, vielleicht auch ein Stück weit der eigenen Gemeinde, dass eine Unverbindlichkeit da ist, eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der Nachfolge, dem Glauben. Stellen wir das fest in unseren eigenen Reihen oder bin ich vielleicht jemand, der eher sehr zurückhaltend hier in die Gemeinde kommt und sagt, naja, die machen das hier so, ich komme hier so, die Leute sind nett, aber ich gehöre eigentlich gar nicht so richtig dazu oder ich will mich auch gar nicht richtig einbringen, ist mir viel zu viel Arbeit. Ich kenne euch alle nicht, ich kann hier ganz frei sprechen, deswegen, ich bin auch nicht instruiert worden im Vorfeld. Deswegen ist das, ne, was ich sage, hat mir keiner vorher gesagt, was ich hier vielleicht mal am besten bringen soll. Aber da müsst ihr euch selber an die Nase fassen und vielleicht mal nachdenken, wo stehen wir? Gibt es auch solche Entwicklungen in unseren Gemeinden, in unserem Leben, wo einfach eine gewisse, der Zeitgeist sich breit macht?
Wir sind alle in dieser Gesellschaft verhaftet und wir werden alle auch ein Stück weit beeinflusst durch diese Gesellschaft. Und um das, ne, durch unser Drumherum, dem können wir uns ja nicht ganz entziehen. Und da ist immer die Frage, wo liegen meine Prioritäten im Leben? Wie richte ich mich aus? Was ist mir wichtig? Ist mir der konsequente Weg mit dem Herrn wirklich ein Anliegen? Habe ich auch einen Blick für Gemeinde Jesu Christi? Ist mir das auch wichtig, dass die Gemeinde vorankommt, dass ich mich einbringe in der Gemeinde zum Dienst für die anderen? Das sind also Fragen, die mich da bewegen, wenn wir diese Stelle hier sehen und auch die Situation von Habakuk, der sich auch Gedanken macht über sein eigenes Volk. Machen wir uns auch Gedanken über deine Ortsgemeinde, die Entwicklung der Gläubigen an sich, die wir eventuell auch dem Zeitgeist unterliegen? Interessant ist, Habakuk wendet sich mit seinen Nöten nicht an Menschen, nicht an irgendwie Psychologen, sondern er geht an die richtige Adresse. Habakuk wendet sich an Gott. In seiner Not, in seinen Fragen wendet er sich an Gott. Und das ist sicherlich eine gute Adresse, auch für euch, wenn ihr Not habt. Geht zu Gott im Gebet, fragt ihn. Vielleicht dauert es, bis Antworten kommen. Vielleicht muss man auch mal eine gewisse Zeit Geduld haben. Aber da seid ihr an der richtigen Adresse. Gegebenenfalls kann man natürlich auch die Verantwortlichen in der Gemeinde ansprechen oder Geschwister, wo man sagt, die sind schon lange auf dem Weg mit dem Herrn unterwegs. Da erwarte ich mir auch eine gute geistliche Antwort, die biblisch fundiert ist. Natürlich kann man auch die ansprechen, aber gut ist es, sich an Gott zu wenden mit seinen Fragen. Und das tut Habakuk. Und dann lesen wir Gottes erschütternde Antwort für den Habakuk hier in diesem Buch Habakuk. Gott kündigt Gericht an, ja, er wird handeln, aber völlig anders, als Habakuk das erwartet hat. Wir lesen mal die ersten Verse ab Vers 5 im ersten Kapitel. Da redet nämlich jetzt Gott zu Habakuk. Da kommen sie jetzt in den Dialog. Seht unter den Nationen und schaut und erstaunt, staunet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und ungestüme Volk, welches die Breiten der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchtbar. Sein Recht, seine Hoheit gehen von ihm aus. Und schneller als Pardel oder Leoparden sind seine Rosse und rascher als Abendwölfe. Und seine Reiter sprengen einher und seine Reiter kommen von ferne, fliegen herbei wie ein Adler, der zum Fraß eilt. Sie kommen zur Gewalttat allesamt. Das Streben ihrer Angesichter ist vorwärts gerichtet und Gefangene rafft es zusammen wie Sand. Und es spottet der Könige und Fürsten sind ihm ein Gelächter. Es lacht jeder Festung und es schüttet Erde auf und nimmt sie ein. Dann fährt es daher wie der Wind und zieht weiter und verschuldet sich. Diese seine Kraft ist sein Gott. Jetzt gibt es eine Antwort für Habakuk auf sein Rufen. Greif ein, Gott, tu etwas. Und Gott sagt, mach ich. Und ich wirke es noch in euren Tagen. Das, was ich ankündige, werdet ihr selber noch erleben. Ich sprach gerade Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus, 605, eroberte der König Nebukadnezar, Chaldäer oder babylonischer König, eroberte Ägypten und in der weiteren Folge kümmerte er sich dann auch um das Land Israel. Und das Volk Israel wurde auch besiegt und wir wissen, am Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus wurde das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt. Das musste der Habakuk dann alles miterleben. In seinen Tagen wurde das Werk von Gott gewirkt und es war Gottes Gerichtsantwort auf das Fehlverhalten des Volkes. Dieses Wegführen aus dem Heimatland in die babylonische Gefangenschaft. Und Gott sagt dem Habakuk hier, ich benutze eine heidnische Nation, um mein Gericht auszuüben an deinem Volk, Habakuk. Und dieses Volk, was da unterwegs ist, das nimmt keine Rücksicht auf irgendetwas. Das geht mit brachialer Gewalt vor. Es bekämpft seine Nachbarn und seine Feinde mit massiver Gewalt, mit einer Militärkraft, wie sie hier vorgestellt wird, die Rosse, die daherfliegen wie Abendwölfe, die ihren Raub reißen, und Mauern sind für sie keine unüberwindlichen Hindernisse. Es war tatsächlich so, dass sie Erdwälle aufgeschüttet haben, um über Mauern, Befestigungsanlagen hinwegzugehen, die Chaldäer oder die Babylonier. Sie nahmen ein Land, ein Königreich nach dem anderen ein. Sie rafften es zusammen, was ihnen nicht gehörte. Und auch Israel wird Opfer werden einer solchen Eroberung durch die Chaldäer oder Babylonier. Und das ist schon für den Habakuk harter Tobak. Er hätte jetzt mit einem Eingreifen Gottes rechnen wollen, aber dass Gott eine ungläubige, gottlose oder götzendienerische Nation verwendet, um das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes, anzutasten und zu richten, das war eine Antwort, die er nicht verstanden hat. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde, steht hier, sagt Gott selber. Das ist irgendwie nicht in eurem Horizont, in eurer Wahrnehmung, wie Gott hier handeln wird und wie Gott Gericht üben wird. Und hier redet Gott selber zu Habakuk. Und Habakuk ist total fertig, verwirrt über das, was ihm hier angekündigt wird. Und wir lesen hier im Vers 11, der Gott der Chaldäer ist ihre Stärke. Wir sind so stark, uns kann keiner widerstehen. Sie waren natürlich auch eine Nation der Vielgötterei, auch sie verehrten viele unterschiedliche Götter. Aber Gott schreibt es hier so, ihre Kraft ist ihr Gott. Keiner kann vor uns bestehen. Wir richten ein Weltreich auf. Wir erobern, was wir wollen. Und der Erfolg gab ihnen natürlich erst einmal recht. Sie waren eine Weltmacht. Sie haben ein Land nach dem anderen erobert. Und die Könige, hier steht es auch, die gefangen genommen wurden, die wurden in Käfigen wie Tiere im Zoo ausgestellt, zum Spott der Menschen. Also das waren schon sehr raue Gesellen, eine Kriegsmacht, derer man nicht widerstehen konnte. Und sie nahmen ein Land nach dem anderen ein. Und lieber Habakuk, auch ihr als Volk Israel, auch ihr werdet gerichtet werden durch die Hand dieser Gottlosen. Und das ist etwas, was er einfach nicht verstehen konnte. Auf die Klage von Habakuk antwortet Gott, dass er dieses Weltreich benutzt als Werkzeug, was er nie erwartet hätte. Und er kommt damit nicht klar. Gottes Ziele waren andere als die, die Habakuk erhofft hatte. Und jetzt sehen wir in den Versen 12 bis 17 eine Auseinandersetzung des Habakuks mit diesem angekündigten Gericht, was Gott gesagt hat. Vers 12. Bist du nicht von Alters her Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du es gesetzt und, o Fels, zur Züchtigung ist es bestellt. Du bist so rein von Augen, um Böses zu sehen, und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu, schweigst, wenn der Gesetzlose den verschlingt, der gerechter ist als er? und machst die Menschen wie Fische des Meeres, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er hebt sie alle mit der Angel herauf, er zieht sie herbei mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Darum freut er sich und jubelt, darum opfert er seine Netze und räuchert sein Garn, denn durch sie ist sein Teil fett und seine Speise feist. Soll er deshalb seine Netze ausleeren und beständig darauf ausgehen, Nationen schonungslos hinzumorden? Er kriegt das hier nicht unter die Füße, was Gott vorhat. Wie kannst du das zulassen, diese Ungerechten, die uns, die wir doch das Volk Israel sind, die wir die Gerechten doch sind, dass sie uns antasten und besiegen sollten? Das kann doch nicht dein Ziel sein und dein Plan sein. Aber doch, Gott handelt anders, als der Habakuk das erwartet. Ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Ich habe das eben so betont mit dem Gerechten und den Ungerechten, durch die Gott jetzt das Gericht bringen will. Wir sehen das Volk in einem Zustand, wo es in Sünde lebt. Und die Sünde im Leben von Gläubigen ist weit schlimmer als im Leben von Gottlosen. Warum sage ich das so? Wenn die Menschen, die wissen, was Gottes Wille ist und die den Willen Gottes kennen, sich gegen Gottes Willen verhalten, wiegt es schwerer, als wenn Menschen, die in der Welt sind und es nicht besser wissen und sündigen. Ja, seht ihr den Unterschied, der da besteht? Und das ist auch hier so, der Habakuk meint ja, na, wir als Volk Israel sind das auserwählte Volk. Und wir sind doch eigentlich die Gerechten. Wie kann das sein, dass wir verfolgt werden? Aber Gott sieht die Sünde des Volkes und dieses Fehlverhalten, obwohl er so viel für sie getan hat in der Vergangenheit, obwohl er ihnen ein Buch gegeben hat mit den Gesetzen drin, mit vielen Informationen, wie er sich ein Leben des Volkes Israel mit Gott vorstellt. Und das Volk hat nichts Besseres zu tun, als immer wieder Gott ins Angesicht zu widerstehen, ihn aufzureizen, indem sie fremden Göttern nacheifern, indem sie sich der Welt angleichen, indem sie einfach ja immer weg wollen von Gott. Und so muss man eigentlich sagen, ist das schwerwiegender beim Volk Israel, wenn sie sündigen, weil sie es eigentlich besser wissen. Und handeln wider besseres Wissen. Deswegen ist die Verantwortung der Gläubigen, wenn sie sündigen, größer bei der Sünde als derjenigen, die in der Welt leben und nicht so richtig Bescheid wissen. Und die auch nicht von sich aus sagen, ne, ich bin ja ein Gotteskind. Und da kommt es dann auch hier, dieser Begriff, wir haben es gehört, eine Übersetzung von dem Habakuk ist auch Ringen. Ringen wir mit den Herausforderungen in unserem Leben und stärken damit unsere Glaubensmuskeln? Auch wir müssen jeden Tag neu uns dafür entscheiden, ja, ich will dir, Herr, nachfolgen und ich will dir treu sein und ich will nicht der Welt nachfolgen und ich will nicht das tun, was alle machen, sondern ich will den schmalen Weg gehen mit dir. Das ist eine immer wiederkehrende Entscheidung und eine Herausforderung, wo wir auch ringen mit unseren Umständen, mit unserem Fleisch, mit unserer alten Natur. Ja, und wo wir immer wieder neu herausgefordert sind, zu ringen, den richtigen Weg mit dem Herrn zu gehen. Haben wir uns Gott ganz übergeben, unterstellen wir uns seinem Willen, das ist immer die entscheidende Frage auch für meinen Alltag, bin ich bereit, mich ganz Gott auszuliefern und ihm nachzufolgen. So, wir haben jetzt also diese schwierige Situation für Habakuk im Gespräch mit Gott. Ich verstehe überhaupt nicht, wie du das machen kannst, Gott. Und jetzt sehen wir ab Kapitel 2 eine Wendung, wo wir sehen in den ersten Versen, wo er sich zurücknimmt und einfach mal stillsteht. Und jetzt bereit ist, mal auf Gott zu hören. Kapitel 2, Vers 1. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Am Ende des ersten Kapitels hat er Gott nochmal geantwortet in diesem Zwiegespräch und ihm gesagt, ich bin völlig verwirrt und ich komme damit nicht klar. Aber jetzt sehen wir hier Habakuk, wie er auf einen Turm steigt, auf eine Warte steigt und Ausschau hält, wie ein Wächter, könnte man sagen. Er wacht und wartet, was jetzt passieren wird und was Gott ihm antworten wird. Sein ständiges Schreien und Rumlamentieren hört auf und er stellt sich auf eine erhöhte Warte und wartet jetzt auf Gottes Reden. Wie lange er gewartet hat, steht hier nicht. Ob das Stunden, Tage waren oder vielleicht noch länger, wissen wir nicht. Aber ich will auf meine Warte treten und will jetzt abwarten, was Gott mir auf meine Klage antwortet, was er mir erwidern wird. Er nimmt sich zurück, er fasst sich in Geduld und ist jetzt gespannt auf das, was Gott ihm sagen wird. Ich will Gott zuhören. Und Gott lässt Habakuk warten, um nach seiner Antwort Ausschau zu halten. Habakuk will Gott zuhören. Willst du das auch? Es ist uns immer sehr schwer zu warten, Geduld zu üben und einfach mal zu warten auf Gottes Antwort in unserem Leben. Wir sind alle ungeduldig, ich auch. Und dann folgen auf diese erneute Ansprache Gottes folgen drei Anweisungen. Gott antwortet also wieder in diesem Zwiegespräch dem Habakuk. Das erste ist, lesen wir dann im Vers 2, schreibe die Offenbarung auf. Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Verständlich und öffentlich. Geläufig lesen, dass man es im Vorbeigehen lesen kann. Ich dachte da so wie an eine Litfaßsäule, wo man dann vorbeigeht und Dinge lesen kann. Oder denken wir an Luther mit seinen Thesen, die er an die Tür genagelt hat. Da konnten die Leute auch vorbeigehen und es lesen, was er da geschrieben hat. Das war nicht im Verborgenen. Und das war das Erste, was Gott ihm auftrug. Das, was ich dir jetzt sagen werde, schreib's auf. Und so, dass man es auch im Vorbeigehen lesen könnte, dass allen Leuten es öffentlich wird, dass jeder, der es lesen will, es auch möglich ist, diese Informationen von mir zu bekommen. Das Zweite war, vertraue auf Gottes Wort, Vers 3 und 4. Denn das Gesicht geht noch auf, Moment, schreibe auf Tafeln, damit man es geläufig lesen könne, denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Es wird nicht ausbleiben. Gott sagt ihm hier zu, das, was ich dir jetzt sagen werde, das wird auch eintreffen. Du kannst darauf fest vertrauen. Gottes Wort trifft ein, ganz gewiss. Du musst daran nicht zweifeln, sondern ich habe gesagt und es wird so kommen. Und das Dritte ist, verkündige Gottes Strafe. Aber bevor wir das jetzt uns anschauen, nochmal ein Vers hier, der Vers 4, wo wir erstaunt sind über diese Perle, die wir hier in dem Wort finden. Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in meiner Seele. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist eine Aussage, die wir hier im Alten Testament finden. Ich wusste nicht, ob ihr wusstet, dass dieser Vers hier an dieser Stelle steht. Und wir finden diese Aussage ja mehrfach im Neuen Testament wieder. Im Römerbrief, im Galaterbrief, im Hebräerbrief. In drei verschiedenen Briefen lesen wir von den Schreibern, wie sie sich auseinandersetzen mit dieser Aussage, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Das ist ja eigentlich eher ein Satz, den wir neutestamentlich anwenden und kennen. Aber wir finden ihn schon hier im Alten Testament bei Habakuk. Und das ist auch eine Zusage, die Gott hier dem Habakuk macht. Ja, ich übe Gericht durch diese ungläubige Nation, durch die bösen Chaldäer, Aber das, was ich dir jetzt gleich sagen werde, wird dein Herz beruhigen und noch mehr wird es dich beruhigen, wenn du hörst, der Gerechte wird aus Glauben leben. Halte an mir fest, glaube an mich und du wirst Leben haben. Und dann kommen hier die Ankündigungen über das Volk der Chaldäer. Das Gericht, was Gott üben wird, dann im weiteren Verlauf des Kapitels 2, da wird Gottes Strafe in 5 Weherufen über die Chaldäer angekündigt. So, da werden wir jetzt nicht jeden einzelnen Vers lesen, sondern da gehen wir ein bisschen zügiger durch. Das erste Wehe, was wir im Vers 6 dann lesen, wehe dem, der aufhält, was nicht sein ist, auf wie lange und so weiter. Hier geht es um den Ehrgeiz des Volkes der Chaldäer. Sie wollten einnehmen, sie wollten die Welt erobern, sie wollten Weltherrschaft erlangen. Das war ihr Ehrgeiz und dabei gingen sie über Leichen. Der zweite Weheruf ab Vers 9, da ging es um ihre Habsucht. Wir wollen haben. Das, was uns nicht gehört, alles, was den anderen gehört, wollen wir einkassieren und wollen uns nehmen, was uns nicht gehört. Und auch da kennen wir kein Pardon und tun, was wir wollen. Der dritte Weheruf geht um die Ausbeutung der Chaldäer, der verschiedenen Völker, die sie erobert haben. Ein Menschenleben war in ihren Augen überhaupt nichts wert. Und sie beuteten die Menschen aus, sie pressten sie aus für ihre Zwecke und das würde gerichtet werden durch Gott, diese Boshaftigkeit. Sie verführten Menschen zu Trunkenheit und Gewalttat. Und auch das wird Gott richten, sagt er dem Habakuk. Und dann lesen wir in den letzten Versen 18 und 19 bis 20 dann von dem Götzendienst dieses Volkes der Chaldäer. Und das kann ein heiliger und gerechter Gott sich nicht gefallen lassen, dass neben ihm jemand anders verehrt wird. Und dann endet das Kapitel 2 im Vers 20 mit der Aussage: Aber der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Und diese Aussagen bekommt der Habakuk von Gott: Ich richte zwar dein Volk, aber deine Richter werden auch Gericht erleben müssen für ihre Boshaftigkeit, für ihr Fehlverhalten, für das, was sie anderen angetan haben und auch dem auserwählten Volk Gottes. Sie werden gewisslich gerichtet werden und ich bin derjenige, der in seinem heiligen Palast lebt. Ich bin der Einzige, der Erhabene und der, der alle Macht hat, der die Gewalt hat über das Weltgeschehen. Und wenn wir uns das Buch Daniel anschauen, dann wissen wir, die Chaldäer waren nur eins der Weltherrscher der damaligen Zeit. Sie wurden abgelöst durch die Meder und Perser. Und ein Nebukadnezar und auch die folgenden Herrscher im Volk der Chaldäer oder Babylonier erhielten ihr Reich nicht für immer, sondern es war begrenzt und Gott hatte es vorhergesagt und Gott hat es auch gewirkt, dass dann die Meder und Perser das dann ablösen. Dann kamen die Griechen, dann kamen die Römer. Immer wieder wechselnde Weltmächte, die dann geherrscht haben. Und letztlich wissen wir aus dem Wort Gottes, Gott ist derjenige, der am Ende stehen wird und der alles souverän in seiner Hand hält, alle Fäden. Und das ist eine Beruhigung jetzt für den Habakuk, weil Gott ankündigt, ich werde auch dieses boshafte Volk richten. Das Ergebnis ist, Habakuk wird von einem sorgenvollen Beobachtenden zu einem anbetenden Menschen verwandelt. Er ist auf seine Warte gestiegen, er hat gewartet auf Gottes Antwort, er bekommt eine Antwort, die ihn jetzt auch zutiefst befriedigt, wo er dankbar sein kann und er wird von einem Klagenden zu einem Anbeter Gottes. Und das Kapitel 3, wenn wir uns das anschauen, dort sehen wir im Grunde ein Gebet des Habakuk zu Gott. Und es ist wie ein Psalm geschrieben. Wir finden auch dieses Sela-Zeichen hier in diesem Kapitel. Und es ist wie ein Psalm geschrieben, vielleicht wurde es auch gesungen. Und Habakuk bringt hier Gott die Ehre. Und wenn wir die ersten Verse uns anschauen. Gebet Habakuks des Propheten nach Schigionot. Herr, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre mach es kund, im Zorn gedenke des Erbarmens. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Pracht bedeckt die Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes. Er wird zu einem Anbeter Gottes. Die Gottlosen werden besiegt, während sein Volk Israel gerettet werden wird. Und dann sagt er noch etwas hier, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Das ist auch etwas, wo ein Bruder etwas zu gesagt hat, der auch gemeint hat, vielleicht muss auch bei mir oder bei euch etwas neu belebt werden. Eine geistliche Trägheit, in der wir stecken, dass wir wieder einfach neuen Schwung bekommen, neuen Glaubensmut durch die Aussagen Gottes, dass wir angesteckt werden, einfach wieder Gott nachzufolgen, seinen Willen zu tun, auf ihn zu achten in unserem Leben. Und vielleicht ist auch unser Werk ein bisschen in die Jahre gekommen, hat sich etwas abgenutzt, es ist eine Gewohnheit geworden, aber es fehlt so ein bisschen das Leben, die Freude. Und dass wir das neu entdecken, so wie der Habakuk hier, und gestärkt werden durch Gottes Reden zu uns. Belebe dein Werk inmitten der Jahre. Und rufe du, Gott, dieses Leben wieder neu ins Werk bei mir. Und das geschieht durch Beten, durch Denken über Gottes Größe und durch Glauben. Man könnte auch sagen, wir beschäftigen uns mit Gott. Und das ist etwas, was uns weiterbringt im Glaubensleben. Uns wachrüttelt und wieder neue Motivation schenkt und Glaubensmut und auch Glaubenswachstum. Und dann können wir auch zu Gott sagen, Herr, erwecke meine Nation, erwecke meine Gemeinde. Mach du wieder ein neues Leben hier. Schenke du wieder einen Aufbruch, eine Freudigkeit, Gott nachzufolgen. Aber bevor du das tust, erwecke mein Herz und lass mich ein Sonnenstrahl für dich sein. Erwecke mein Herz. Das ist das Erste und Wichtigste, was wir uns sagen sollten. Dass ich erweckt werde von Gott und mich einbringe in der Gemeinschaft. Habakuk war als Klagender ganz unten angekommen. Er wusste nicht mehr ein noch aus, wie es weitergehen soll. Dann klettert er auf einen Turm, bekommt eine Antwort von Gott und er kommt auf, Josef Kausemann hat das immer gesagt, auf höchste Höhen. Er kommt in eine Situation, wo er Gott anbeten kann, wo er einfach angesteckt ist von dieser Größe Gottes und der Souveränität und von seinem Gott begeistert ist. Und was war das wunderbare Ergebnis beim Habakuk? Er steckte ja noch in der Situation, die hatte sich nicht verändert. Er sieht immer noch das Leid und die Gottesferne in seinem eigenen Volk. Aber er hatte sich verändert durch das Betrachten Gottes und er wandelte nun durch Glauben. Seine Situation hat sich nicht verändert, aber er hatte sich verändert. Und das ist auch etwas, was wir erleben dürfen in der Nachfolge Gottes. Vielleicht sind deine Lebensumstände schwierig oder hart, aber in der Beschäftigung mit Gott und auf dem Hinblicken zu Gott wird unser Herz verändert und dann blicken wir ja in eine ganz andere Richtung. Da gucken wir nämlich nach oben und nicht auf unsere Umstände. Und dann können wir wie Habakuk verändert werden. Und das ist Gottes verändernde Kraft im Leben Habakuks, die auch heute noch, auch 2600 Jahre, nachdem er das hier verfasst hat, können auch wir diese verändernde Kraft Gottes erleben. Und er lebte nun durch Verheißungen und nicht durch Erklärungen. Gott stellte ihm vor Augen, was geschehen würde, Verheißungen. Und nicht irgendwelche Erklärungen für die Situation, naja, das muss halt so hinnehmen, wie das Volk jetzt sich entwickelt hat. Hauptsache, du gehst den Weg mit mir. Nein, Gott verheißt ihm Dinge, die in der Zukunft sind. Er sollte es aufschreiben, aufhängen. Das konnten die anderen Israeliten dann auch lesen, was auf sie zukam. Und das ist etwas, was ein Glaubensschritt ist, ein Glaubenswachstum, was er durchgemacht hat im Leben mit Gott und zu einer ganz anderen Sichtweise gekommen ist. Und das wünsche ich auch euch, dass ihr das erlebt, das, was Habakuk hier erlebt hat, dass ihr das auch praktiziert und erleben dürft in eurem Leben. Die Kraft Gottes, die dich und mich verändern kann.